Deutschlandfunk. Streitkultur.
Mit Manfred Götzke, schön, dass Sie dabei sind. Hätte uns vor einem halben Jahr jemand gesagt, dass wir uns alle eine staatliche App runterladen, der wir Gesundheitsdaten anvertrauen und die uns anzeigt, ob wir Kontakt zu infizierten Menschen haben. Wir hätten denjenigen für verrückt erklärt oder einfach gesagt, wir sind doch hier nicht in China. In ein paar Wochen könnte aber genau das passieren, zwar freiwillig, nicht staatlich verordnet und doch ein sehr weitreichender Eingriff in unsere Privatsphäre, in unsere Rechte. Überhaupt sind wir momentan in Deutschland und weltweit bereit, die Einschränkung vieler unserer Grundrechte hinzunehmen für das eine Ziel, die Eindämmung der Pandemie.
Es muss unser Ziel sein, jede Infektionskette verfolgen zu können.
Es ist ja ein Glaubenskrieg über die Frage entstanden, zentral oder dezentral. Das ist aber nicht entscheidend. Entscheidend ist eine gute Lösung.
Zur Kontrolle von Quarantänemaßnahmen finde ich das schon ganz schön heftige Maßnahme. Das erinnert mich ein wenig an eine Fußfessel, die signalisiert, ob jemand das Haus verlassen hat.
Führt Corona in eine Cyberdiktatur? Wird Europa zum zweiten China? Und überhaupt ordnen wir zu willfährig unsere Grundrechte dem vermeintlich obersten Gut der Gesundheit unter? Das wollen wir heute in unserer Streitkultur diskutieren mit Markus Gabriel, Professor für Erkenntnisphilosophie an der Universität Bonn, der bereits den Begriff des Hygienismus für die aktuelle Situation geprägt hat, und mit Jan Wetzel, Soziologe am Wissenschaftszentrum für Sozialforschung in Berlin. Er hat kurz vor Beginn der Krise das Buch »Die Vertrauensfrage für eine neue Politik des Zusammenhalts« veröffentlicht. Herr Gabriel, sind wir auf dem Weg in eine Cyberdiktatur? Sie haben das Wort.
Ja, also ich bin der Meinung, dass gerade diese Tracing-App, so wie sie angedacht ist, eine, wie ich das genannt habe, Maßnahme einer soften Cyberdiktatur ist. Ja, also der Cyberraum funktioniert ja nicht vollständig nach den Prinzipien des demokratischen Rechtsstaates. Das war auch vor der Krise so. Das sieht man daran, dass wenn man versucht, auf Twitter oder Facebook und so weiter sein demokratisches Recht zu erhalten, man sehr schnell feststellen wird, dass das nicht so einfach ist. Und der Cyberraum ist eben nicht demokratisch organisiert. Und wenn wir jetzt aus dem Cyberraum ja in unseren Alltag eine Tracing-App eingreifen lassen, dann ist das meines Erachtens eben eine solche an eine Cyberdiktatur grenzende und demokratisch nur teils legitimierte Maßnahme.
Herr Wetzel, sind wir auf dem Weg in eine softe Cyberdiktatur? Ihre Entgegnung?
Nun, ich glaube, dass so eine Einschätzung sehr unterschätzt, wie sehr die aktuelle Situation durch eine enorme Unsicherheit auf allen Seiten geprägt ist. Also das heißt, wir sind in einer Situation, wo nicht nur unklar ist, wie sich das Virus verbreitet, sondern auch unklar ist, wie man es aufhält. Ob das eine App ist, ob das ganz viele Einschränkungen sind im Alltag und welche genau welche Wirkung haben, das ist zurzeit unklar. Und ich glaube, wenn man die Situation und die Debatte gut beobachtet, dann sieht man auch genau das. Es ist sehr viel offen. Und ich glaube nicht, dass die Situation jetzt so ist, dass das eine Einbahnstraße ist, die da hinführt, sondern dass sehr viele andere Möglichkeiten sind. Wo wir gemeinsam, glaube ich, dahinter sein müssen, ist, dass wir Lösungen finden müssen. Und da kann eine App natürlich eine Rolle spielen.
Herr Gabriel, Sie kritisieren ja die Einführung der Corona-App sehr massiv, aber ist jetzt in dieser aktuellen Krise, die Herr Wetzel ja auch beschrieben hat, die Zeit für datenschutzrechtliches Bedenkenträgertum?
Natürlich. Also es hat sich ja nichts an den ethischen Grundlagen unserer Werteordnung geändert. Ja, also man könnte ja die Corona-Pandemie auch dadurch beenden, dass man alle Infizierten tötet. Das wäre ja eine schlechte Idee. Niemand kommt erfreulicherweise auf diesen Gedanken. Und warum sollen wir auf Maßnahmen zurückgreifen, die a, medizinisch gar nicht notwendig sind, unter Bedingungen der Unsicherheit und außerdem Gesundheitsdaten insbesondere an US-amerikanische Tech-Monopole übermitteln, weil die App ja, so wie sie jetzt designt ist, so oder so auf dem Betriebssystem US-amerikanischer Software-Hersteller laufen wird. Das heißt, das, was vor der Pandemie dazu geführt hat, dass wir den Datenschutz überhaupt in diesem Maß in Europa haben, ist jetzt meines Erachtens durch die Pandemie noch nicht aufgehoben. Ich sehe da keine Verhältnismäßigkeit in der Argumentation.
Werfen wir da zu schnell unseren Datenschutz, unsere Datenschutzkriterien in Deutschland, in Europa über Bord, Herr Wetzel?
Ich glaube, da sind zwei Punkte wichtig. Einmal, die Tatsache des Privatsphäre-Paradox, was nichts anderes sagt, dass Menschen ganz offensichtlich sehr wohl bereit sind, alle möglichen ihre Daten abzugeben, solange sie einen persönlichen Vorteil daraus haben. Das muss nur irgendwo einen Monat kostenloses Abo irgendwo sein. Und das ist lange beobachtet, da gibt es dann verschiedene Theorien, warum das so ist. Auf jeden Fall ist es so, dass mit dieser Privatsphäre das alles nicht so einfach ist. Also das gibt nicht einfach diese Werte und die sind gültig und da geht nichts dran ran. Die zweite Sache, die ich da bemerken würde, wäre, glaube ich, die aktuelle Situation, wie sie technisch ist. Denn wir haben ja nicht jetzt die Situation, dass die amerikanischen Konzerne da jetzt die besonders harten Eingriffe machen, sondern die staatlichen Organe. Den neuen Standard, den Apple und Google jetzt zusammen entwickeln, der hat einen dezentralen Ansatz, der gerade die Vorteile eines Contact Tracing mit den Datenschutzbedürfnissen in Einklang bringt. Das heißt, zurzeit müsste man da eigentlich eher auf die Konzerne vertrauen und die staatlichen Maßnahmen da kritischer sehen.
Herr Gabriel, die App verspricht ja in Zukunft zumindest mehr Freiheit im Alltag und im nicht digitalen Raum. Aber Sie sagen, die dürfen wir auch nicht mehr ermöglichen aufgrund unserer Standards, die wir nicht aufweichen sollten.
Also es ist ja so, dass die Herstellung von Freiheiten oder die Wiederherstellung von Freiheiten nach dem Ausnahmezustand sollten wir nicht an diese App knüpfen. Das ist meines Erachtens ein sehr problematisches Argument, weil es eben x-beliebig viele andere mögliche und wirkliche Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie gibt. Dazu gehören die Hygienemaßnahmen, die alle durchgeführt werden, die Umstrukturierung des öffentlichen Raums. Es gibt sehr, sehr viele andere Maßnahmen, neben den ganzen technisch fragwürdigen Aspekten. Ich würde eben sagen, selbst wenn wir eine perfekte App hätten, die das leisten kann, würde ich das für einen problematischen Vorgang halten. Was kommt denn als nächstes? Warum haben wir dann keine HIV-infizierten App oder eine Klima-App und so weiter und so weiter? Warum glauben wir denn, dass überhaupt die Digitalisierung unserer Freiheit hier die notwendige Maßnahme ist? Medizinisch ist das nicht notwendig und da es sehr viele andere Möglichkeiten gibt, sehe ich, wie gesagt, hier die Argumentationslage nicht zugunsten der App.
Das Ganze basiert allerdings auf Freiwilligkeit. Ist das nicht ein wichtiger Aspekt, den wir hier bedenken müssen?
Natürlich, Freiwilligkeit ist natürlich entscheidend hier und entspricht natürlich auch den Kriterien des demokratischen Rechtsstaats. Wenn wir aber auf Freiwilligkeit setzen, dann funktioniert die App natürlich nur, wenn hinreichend viele Menschen sie auch freiwillig verwenden. So, und davon ist nicht auszugehen. Wenn allerdings auch eine bestimmte kritische Masse die App eben nicht verwendet, kriegen wir völlig verzerrte Daten. Ich gebe Ihnen ein anderes sehr konkretes Problem, das mir Experten erläutert haben, die unter anderem an solchen Apps arbeiten. Es läuft ja über Bluetooth. Ja? Wenn ich jetzt in irgendeiner engen Wohnung sitze und über mir sitzt jemand mit Bluetooth, ja, der vielleicht infiziert ist oder nicht, den ich noch nie gesehen habe, dann kriege ich unter Umständen die Meldung, dass ich infiziert sein könnte, verlasse das Haus, gehe zum Arzt, um mich testen zu lassen und begegne auf diesem Weg wirklich Leuten, die mich infizieren. Das gesamte Konzept ist eben auch ist technisch und medizinisch meines Erachtens auch gar nicht durchführbar und hat dort, wo es zum Einsatz kommt, zum Beispiel in Singapur, im Übrigen auch gar nichts gebracht.
Herr Wetzel, was sagen Sie zu diesem Argument?
Dass solche technischen Mittel anfangs und auch im Verlauf Probleme haben, das ist ja überhaupt gar nichts Neues. Also ich meine, unser gesamtes Leben ist inzwischen über diese Smartphones, über Satelliten, über Serverinfrastrukturen, über das Internet organisiert. Das hat natürlich nicht alles von heute auf morgen funktioniert und hat viele Probleme mit sich gebracht, ist über die vielen Jahre natürlich auch durch Normen, durch ethische Vorstellungen geformt worden. Warum das jetzt bei der App nicht möglich sein sollte, sie zu verbessern und tatsächlich den Nutzen zu finden, wenn er denn zu finden ist, wenn das nicht funktioniert, kann man die App auch wieder abschaffen, dann sehe ich da überhaupt gar nichts Außergewöhnliches.
Dass die App funktioniert, hängt ja davon ab, dass sie viele installieren. Zeugt es dann letztlich auch von einem hohen Maß an Vertrauen an seine Mitmenschen, an den Staat, an die Gesellschaft, wenn man es tut und sie runterlädt?
Ja, also ich würde dem Staat ja zum Beispiel fraglos sehr viel mehr vertrauen als etwa Facebook, Google und so weiter. Das Paradox sehe ich an einer anderen Stelle. Wir sollten die Systeme der Überwachung, die wir ohnehin schon haben und denen wir uns freiwillig ausgeliefert haben und die eben nicht staatlich sind, die sollten wir zurückdrehen. Ich sehe also gar nicht den Weg nach vorne, jetzt hier noch eine App und so weiter, sondern vielmehr umgekehrt den Aufruf dazu, die Schieflage, die die Digitalisierung ergeben hat und die faktisch zu einer Zurücknahme der Aufklärung und der liberalen Demokratie weltweit führt. Das ist ein Prozess, den wir stoppen müssen und nicht noch beschleunigen können, indem wir jetzt Gesundheits-Apps einführen, die, um das ein bisschen ironisch zu sagen, gleichsam zur Sinisierung des Abendlandes beitragen, also kurzum zur China-Imitation. Statt hier nach vorne zu laufen, müssen wir rückwirkend die anderen Prozesse stoppen, die uns ohnehin schon gigantische Schwierigkeiten bereiten.
Aber könnte man nicht auch sagen, Herr Wetzel, es ist ein Zeichen von Solidarität, von Vertrauen, wenn ich mir eine solche App runterlade?
Ich glaube schon. Also was wir derzeit beobachten, ist ja genau diese ungeahnte Solidarität, die darin liegt, dass man sagt, okay, ich mache bestimmte Sachen. Das kann, können die Masken sein, das kann aber auch das Installieren so einer App sein, um nicht nur mir zu helfen, mich zu schützen, sondern eben auch um die anderen zu schützen.
Lassen Sie uns den Diskurs so ein bisschen erweitern, Herr Gabriel. Sie haben in den vergangenen Wochen ja immer wieder kritisiert, dass die Bürger die Einschränkungen ihrer Grundrechte zu kritiklos hingenommen haben, dass es auch kaum einen Diskurs darüber gab. Sehen Sie das angesichts der jüngsten Lockerungen in den vergangenen Tagen immer noch so?
Also was ich in der letzten Woche beobachten konnte in der öffentlichen Debattenlage, halte ich für sehr erfreulich und für einen Indikator einer tatsächlich sehr gut funktionierenden Demokratie bei uns. Die App ist weitgehend vom Tisch, das sollten wir nicht vergessen. Vielleicht kommt sie auch nicht. Und was wir im Zuge jetzt der Lockerungsdiskussionen erleben durften, ist umgekehrt, ja, also ein besonders hohes Maß an Kritikfähigkeit durch die Öffentlichkeit. Also dieser Wind hat sich meines Erachtens gedreht und wir haben jetzt eine ausgewogenere Debattenlage, die eben dafür spricht, dass wir ein gelingendes demokratisches Gemeinwesen haben. Ich sehe das in der Hinsicht seit einigen Tagen wieder sehr optimistisch.
Herr Wetzel, wie ist da Ihre Meinung dazu? Also finden Sie es richtig, was zum Beispiel Wolfgang Schäuble gesagt hat, dass der Wert der Gesundheit nicht absolut gesetzt werden darf?
Das ist alles so ein bisschen schwierig. Ich glaube, mein Problem zurzeit ist nach wie vor, und das betrifft die App, aber das betrifft auch viele andere Punkte, ist tatsächlich, dass die Fakten, die Grundlagen der Entscheidung nicht in dem Detailgrad kommuniziert werden, der wichtig wäre, um sie zu beurteilen. Was meine ich damit? Damit meine ich, dass es natürlich nicht nur eine ethische Entscheidung ist, sondern dass diese ethische Entscheidung, die dann natürlich auch eine politische am Ende sein muss, was auch wieder einen Unterschied macht, auf Grundlage von Fakten geschehen muss. Und da muss ich, tut mir leid, nochmal doch auf die App zurückkommen. Die ist natürlich draußen. Die haben sich ja auch hunderttausende Leute runtergeladen, genau aus so einem solidarischen Gedanken heraus. Jetzt haben wir, glaube ich, eher die Frage, wie genau diese App am Ende aussehen kann. Ist es dieser zentrale Ansatz, in dem eben die Daten gesammelt werden durch Behörden oder in dem Fall jetzt durch das Robert-Koch-Institut? Oder hat man den dezentralen Ansatz, der datenschutzkonform ist, den jetzt Apple und Google vorgeschlagen haben, entwickeln, übrigens auch gegen diese staatlichen Kontrollansätze? Also das ist in den verschiedenen Bereichen, wo es jetzt um diese technischen Fragen auch geht, da muss man jetzt sehr genau fragen, worum geht es hier überhaupt konkret? Und das fehlt mir an vielen Stellen.
Also das faktenbasierte Diskutieren.
Ganz genau. Also ich glaube, dass man nicht sehr weit damit kommt, jetzt von bestimmten Einbahnstraßen auszugehen und zu sagen, ja, da muss man jetzt ein bisschen gegensteuern, da muss man dies machen, das machen, sondern man kommt ja in viele Bereiche, die noch unbekannt sind, wo man noch nicht weiß, wie genau sich bestimmte Sachen entwickeln, wo auch wissenschaftlich, das betont die Wissenschaft immer wieder, auch wenn sie müde wird, wo noch nicht genau klar ist, wie sich bestimmte Maßnahmen entwickeln und wie man darauf reagieren kann. Und da muss man genau bei solchen sachlichen Debatten bleiben.
Nun war ja bis vor einigen Tagen oder Wochen das Vertrauen in die Exekutive in Deutschland sehr, sehr groß, Herr Gabriel. Lag das vielleicht auch daran, dass viele Maßnahmen ja letztlich im Vergleich zu anderen Ländern auch maßvoll geschehen sind? Immerhin gab es keine Kriegsrhetorik à la Macron und kein kopfloses politisches Irrlichtern à la Trump.
Ja, also es ist bemerkenswert und sehr erfreulich, dass die Argumentationslage in den verschiedenen Phasen, die wir durchlaufen in Deutschland, auch auf der Ebene der politischen Rechtfertigung von Maßnahmen, sachlich, abgewogen und vernünftig verläuft, ergebnisoffen und an Dissens und Tatsachen orientiert. Das kann man eigentlich so, wie es jetzt verläuft, nur begrüßen. Wichtig ist aber, dass bei der Ethik und der Philosophie es sich genauso um Wissenschaften handelt. Es wäre absurd zu glauben, man könne Datenschutz betreiben oder über das Gesundheitssystem reden oder über die Zukunft der Gesellschaft nach Corona, ohne die wissenschaftliche, philosophisch-ethische Reflexion mit in Betracht zu ziehen. Das ist genauso Tatsachenlage, also das, was wir tun sollen aus moralischen Gründen, gehört genauso zum Teppich der Tatsachen wie die genetische Beschaffenheit des neuartigen Coronavirus. Deswegen halte ich es für besonders begrüßenswert, dass unsere öffentliche Debatte teilweise so geführt wurde, weil an den Expertenräten von Minute 1 an eben auch geistes- und sozialwissenschaftliche Expertise gefragt war und die öffentliche Debatte deswegen ein bemerkenswertes Niveau erreicht hat, wozu auch die Äußerung von Wolfgang Schäuble gehört.
Anders als in Frankreich beispielsweise.
Da ist es fatal. Also der Zustand der öffentlichen Debattenlage, die ich sehr genau auch verfolge, in Frankreich, Italien und Spanien insbesondere, ganz zu schweigen von der Anglosphere. Also unsere Debattenlage ist tatsächlich vorbildlich und sieht fast so aus wie in einer habermasianischen Utopie des zwanglosen Zwangs des besseren Arguments. Also ich sehe das im Moment tatsächlich eher optimistisch.
Dennoch haben Sie ja vor ein paar Wochen den Begriff des Hygienismus geprägt. Also traf der für Deutschland gar nicht zu.
Der Begriff des Hygienismus beschreibt, und das trifft weiterhin zu, eine Auffassung des Menschen, demzufolge Menschen primär als Virenträger und Infektionsherde angesehen werden. Ja? Das ergibt sich ja durch das Social Distancing und andere Maßnahmen, dass wir unsere Mitmenschen nicht mehr als volle Menschen, sondern extrem reduziert wahrnehmen. Die Gefahr eines solchen Hygienismus besteht darin, dass wir unsere Institutionen im Hinblick darauf umbauen, dass wir eine sozusagen hygienischere Umwelt für die Zukunft erzeugen. Das wäre ein fataler Vorgang, der noch nicht vom Tisch ist. Ich sehe allerdings ein Einlenken, ja, der politischen Maßnahmen genau im Hinblick auf diesen Verdacht. Das heißt, eine rationale Reaktion der politischen Entscheidungsträger auf die nächste Phase der Debattenlage.
Herr Wetzel, ist der Hygienismus vom Tisch?
Der ist nicht vom Tisch und der ist auch sehr viel älter, als das hier dargestellt wird. Also ich finde den Vergleichsmaßstab sehr etwas merkwürdig. Denn natürlich ist es für die moderne Demokratie, wie sie im 19. Jahrhundert sich mit den Nationalstaaten entwickelt hat, ganz entscheidend, dass der Großteil der Bevölkerung nicht Angst haben muss, bei irgendeiner Seuche, die früher alle paar Jahre mal gekommen ist, einfach zu sterben. Weil wenn man diese Angst hat und nicht nur Angst, sondern begründete Angst, weil das eben zum Alltagsleben dazugehört, dann kann man überhaupt gar nicht ein modernes Gemeinwesen, einen modernen Sozialstaat, eine Demokratie, so wie wir sie heute kennen, aufbauen. Deswegen ist ja im 19. Jahrhundert die Hygiene entstanden. Da wurden die Kanalisationen gebaut, da wurde das moderne Gesundheitswesen gebaut. Die Hygiene, die wir heute für selbstverständlich annehmen, das ist ein Disziplinierungsprozess der Bevölkerung, der aber notwendig war. Ob jetzt diese App da eine Erweiterung dessen ist und wie, in welcher Form sie genau da uns helfen kann, genau diese Sicherheit wieder zurückgewinnen, weil das ist ja jetzt nicht Corona plötzlich gekommen, das steht ja in wenigen Jahren wieder bevor. Das ist ja nur eine Frage der Zeit, wann sozusagen die nächste Pandemie da kommt. Da muss man natürlich jetzt die Institution drauf anpassen. Alles andere wäre völlig unverantwortlich.
Ja, Hygienismus meint ja, dass dieser Wert der Hygiene über viele andere gesetzt wird. Also sehen Sie das Problem oder sehen Sie das nicht?
Das ist, glaube ich, noch nicht zu sehen. Ich glaube, zurzeit ist es nur das Sinnvollste, dass natürlich der Wert der Gesundheit über andere Werte gestellt wird und dass man dieses Problem unter Kontrolle bekommen muss, um wieder zu einem Normalzustand zurückzukehren. Ob das sich verstetigt dauerhaft, das weiß ich nicht. Dafür sind, glaube ich, andere Werte allein, die Wirtschaft und die politische Ökonomie insgesamt, ebenso wichtige Werte. Also das wüsste ich nicht, warum man das dauerhaft durchhalten sollte.
Herr Gabriel dazu.
Ich glaube es schon gar nicht, dass der moderne demokratische Rechtsstaat Hygienekonzepte entwickelt hat, die fortschrittlich gebaut sind. Denn in absoluten Zahlen sind natürlich an Seuchen und so weiter noch niemals mehr Menschen gestorben als in den letzten 200 Jahren. Stichwort spanische Grippe, Cholera-Ausbruch und so weiter und so weiter. Das ist ja eine ganz lange Geschichte. Und wir hätten gar nicht die Geschwindigkeit dieser Pandemie, wenn wir nicht die globalen Produktionsketten in Wohlstandsnationen hätten, die diese Pandemie überhaupt so mit dieser Geschwindigkeit um den ganzen Planeten verbreitet haben. Oder wie ich kurz immer sage, niemand macht gerne Urlaub in Wuhan. Ja, also das sind natürlich die Produktionsketten des Massentourismus, und so weiter und so weiter, die Geschäftsreisen, die dazu geführt haben, dass diese Pandemie sich verbreitet. Und der übereilte Hygienismus kaschiert diese sehr viel größeren Missstände, denn nach dieser Krise wartet eine auf uns, die sehr viel größer ist. Und wenn wir jetzt aufhören, in Zukunft die Hände zu schütteln, dann zerstören wir damit ein Ritual der Gleichheit, das eine historische Hypothese über seine Entstehung durch die Quäker eingeführt wurde, eben als Signal im Unterschied zur Verbeugung, das anzeigen sollte, dass Menschen sich gleich sind. Und zwar im Bewusstsein davon, dass wir damit Gesundheitsrisiken eingehen. Genauso wie das Küssen und sich umarmen. Das nehmen wir allerdings in der Regel in Kauf. Und ich halte es für höchst problematisch, dass wir jetzt glauben, dass diese Dinge optional sind und hinter die unbedingte Befolgung des virologischen Imperativs zurückzustellen sind. Das heißt, das Argument, es wird immer wieder noch eine virale Pandemie kommen, wird zur genau Zementierung dieses problematischen Hygienismus führen, gegen den allerdings, glaube ich, weiterhin jetzt auch schon gegengesteuert wird.
Herr Wetzel, auch Sie sagen ja, Basis für Vertrauen ist persönlicher Kontakt. Ist diese Basis zerstört oder wird sie zerstört derzeit?
Ich glaube, dass wir da natürlich Probleme haben. Also erstmal würde ich sagen, man kann nicht immer sozusagen einzelne Beispiele alltäglicher Praxis nehmen und die pass pro toto nehmen. Natürlich ist die Gleichheit zwischen den Mitbürgern nicht dadurch gesichert, dass sie sich die Hände schütteln. Da gibt es noch ein paar andere Faktoren, die da, glaube ich, wichtiger sind. Dass sich aber natürlich die Interaktion und damit auch das Vertrauen ändert, wenn der persönliche Kontakt fehlt, ist völlig klar. Aber auch da würde ich wieder sagen, das ist eine empirische Frage. Natürlich sind bestimmte Kontaktformen, da geht es mehr um die Sozialstruktur, die da darüber aufrechterhalten wird. Und die kann man natürlich teilweise ins Digitale übersetzen. Und da sieht man auch, dass manche Leute da sehr viel besser mit umgehen können, die davor gute Netzwerke hatten und diese Netzwerke jetzt auch im Digitalen aufrechterhalten können. Manche Menschen können das weniger gut. Das in der Öffentlichkeit und mit der Öffentlichkeit was verloren geht, das ist völlig klar. Aber auch da wieder, das sind alles keine absoluten Werte, sondern sie können natürlich vorübergehend unter bestimmten Gefahrenlagen ja zurückgefahren werden. Dass das Ganze kritisch begleitet wird und dass es kein Dauerzustand ist, das ist völlig klar. Aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass irgendjemand das glauben würde, dass das, was wir zurzeit erleben, irgendeinen Dauerzustand darstellen könnte.
Ich möchte zum Ende unserer Diskussion noch einen weiteren Begriff einführen, den wir immer mal wieder angerissen haben, den der Kontrolle. Herr Wetzel, Sie sagen in Ihrem Buch auch, ohne Kontrolle ist Vertrauen nicht zu haben. Was besagt das in der aktuellen Krise?
Nun, das besagt im Grunde genommen das, womit wir gestartet sind, nämlich mit der App. Die Frage ist ja, warum machen wir diese App? Ja, die machen wir dadurch, dass wir, oder deswegen, weil wir einen unheimlichen Kontrollverlust erleben. Zurzeit wird er mit einem Vertrauen sozusagen überspielt, wo wir sagen, okay, wir machen jetzt die verschiedenen Maßnahmen, ohne im Detail zu wissen, was sie bringen, und warten erstmal ab. Aber ab einem bestimmten Punkt muss man natürlich sehen, bringen sie denn auch wirklich was? Das heißt, es muss eine Kontrolle reinkommen, die dann in dem Fall jetzt nachträglich sagt, okay, dieses Vertrauen, was wir jetzt bisher als Vorschuss gegeben haben, das war gerechtfertigt. Und ich glaube, dass jetzt ein Prozess gerade läuft, wo genau diese verschiedenen Maßnahmen, die dafür da sind, wieder eine Kontrolle zu erlangen, absolut notwendig sind, damit auch langfristig das Vertrauen erhalten bleibt, sowohl in die staatlichen Organe, als auch in die Wirtschaft, als auch im Zwischenmenschlichen Miteinander.
Herr Gabriel, wie groß ist die Gefahr, dass Stichpunkt Kontrolle am Ende der Krise ein stärkerer Staat, ein autoritärerer Staat bleibt nach Corona?
Bei uns sehe ich die Gefahr faktisch nicht, weil wir, wie gesagt, eine stark auf die öffentliche Debatte reagierende Politiklandschaft haben, die föderal ausdifferenziert ist. Ich sehe die woanders allerdings, auch schon bei unseren europäischen Nachbarn. Es gibt zum Beispiel kaum ein Bewusstsein dafür, bei unseren Anrainern, dass eben auch politische Maßnahmen getroffen werden in diesem Moment, die nicht abgedeckt sind durch virologische Expertise. Das ist bei uns relativ schnell klar geworden. Nichts davon kann ich feststellen in Spanien, Italien oder Frankreich. Da sehe ich also sehr viel größere Gefahren als bei uns. Und da wir natürlich mit diesen Systemen vernetzt sind innerhalb der EU, sehr nah, könnte da noch einiges Problematisches auf uns zukommen. Wir sind da, glaube ich, weniger gefährdet. Ich möchte aber noch einen Punkt ansprechen zu der App. Wollen wir denn die App unseren Kindern geben? Gerade die Risikogruppen oder die vermeintlichen Superspreader und so weiter in den Kitas, die haben keine App. Die haben auch gar keine Handys und so weiter und keine Smartphones. Das heißt, die Durchdringung alleine ist schon problematisch und meines Erachtens pädagogisch nicht akzeptabel. Ich werde meinen Kindern 5 und 1 Jahr bestimmt kein Smartphone anschaffen, damit sie eine solche App haben können.
Herr Wetzel, wichtiger praktischer Punkt.
Naja, ich glaube, da unterschätzen Sie ein bisschen die Durchdringung. Also natürlich in den jüngsten Altersgruppen, in den höchsten, aus verschiedenen Gründen haben die Leute vielleicht kein Smartphone. Aber die Durchdringung ist in den meisten Altersgruppen nahezu 100% inzwischen, weil sich die Sachen sozusagen auch ohne den Zwang schon durchgesetzt haben. Also das, man hat ja eher das Problem in vielen Altersgruppen, dass da die Smartphone-Sucht da ist. Die gesamte Wirtschaft, unser gesamtes Leben ist inzwischen über das Internet organisiert. Und alles, was wir uns an modernen Komfort und Selbstverständlichkeit vorstellen, funktioniert nur dadurch. Ich glaube, dass es jetzt ein guter Zeitpunkt ist, und deswegen finde ich diese Diskussion über die App auch wichtig, zu sagen, okay, das kann aber nicht nur um sozusagen einer besseren Organisation der Weltwirtschaft dienen oder damit wir irgendwelche YouTube-Videos angucken, sondern es kann auch im öffentlichen Interesse sein, diese Daten zu nutzen. Das haben wir lange unterlassen, zum Beispiel durch Datenschutzdebatten, die halt genau nicht diese technische Ebene genau spezifizieren und fragen, wo ist genau der Knackpunkt? Gott sei Dank, dass wir das jetzt nachholen und hoffentlich dann eben diese Daten auch dafür nutzen können, wo sie was bringen.
Und damit haben Sie das Schlusswort. Das war die Streitkultur, führt uns Corona in eine Cyberdiktatur? Das war heute unser Thema. Vielen Dank fürs Diskutieren, fürs Streiten an Jan Wetzel vom WZB Berlin und an den Philosophen Markus Gabriel von der Uni Bonn. Mein Name ist Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören.